Tales out of the Pot. Neue Folge. Wieder mit am Start. Dennis.
Tag.
Nils.
Ja.
Und unser Gast ist auch noch da. Chris. Nochmal herzlich willkommen.
Ja, schönen guten Tag.
Tag auch. Wir freuen uns sehr. Du hast uns diesen Monat auch mal eine Platte mitgebracht. Nicht nur von uns dreien. Jawohl. In diesem Monat eine Platte.
Weil aber dieser auch Monat, nur, weil dir aufgefallen ist, Stefan.
Mir ist aufgefallen, dass der Monat eine Woche mehr hat, verrückt. Beziehungsweise einen Sonntag mehr hat.
Total verrückt. Stefan ja, zählt Sonntage.
Aber war ja, das nicht schon mal bei euch? Da war doch auch mal irgendwie sowas.
Erwähnen das bitte nicht.
Da war doch mal was.
Da war mal was. Das war peinlich. Und genau aus dem Grund hatte ich dann jetzt mal so geguckt. Im Dezember werden wir das gleiche Spiel nochmal haben. Da haben wir aber gesagt, da könnten wir eine Jahresabschlussfolge noch mit reinhauen. Aber diesmal haben wir Wochen gezählt, damit wir nicht nochmal auf die Fresse fallen.
Mhm.
Weil das war schon ein bisschen peinlich.
Ja, passiert.
Und jetzt hattest du uns heute auch mal eine Platte mitgebracht. Erzähl doch mal, was hast du denn da Schönes ausgepackt?
Ja, ich habe von Anthrax die Attack of the Killer Bees mitgebracht. Ja, das ist...
Wo man sagen kann, zwei haben sich gefreut, einer wusste nicht, was er davon halten soll.
Keine Ahnung, wer ist, aber...
Die Auswahl wird ziemlich eng hier.
Ja, das ist für mich aus unterschiedlichsten Gründen ein wichtiges Album. Zum einen, weil Anthrax halt einfach eine gute Band ist, die mich irgendwie mein halbes Leben halt begleitet hat. Die Band, die habe ich halt drauf runtergehört. Ne? Ja. Attack of the Killer Bees... ist es dann schlussendlich geworden, weil...
ein Song, der so wichtig war.
Ein Song ist mir wichtig, genau, der damals so ein für mich halt zu der Zeit so ein Türöffner war. Mhm. Oder was heißt ein Türöffner war? Der hat für mich zwei wichtige Sachen zusammengefügt, die immer schon mich begleitet haben. Das ist zum einen Metal-Musik, zum anderen aber auch Rap und Hip-Hop. Was ich damals zu dem Zeitpunkt halt einfach mega gut fand, weil auch wenn es schon Bands
gab. Es gab halt noch nicht diesen Crossover.
Ja, genau.
Und
da,
du hattest halt Aerosmith und Run DMC, die haben schon vorher, aber da ist ja im Grunde...
Das war schon eine andere Generation fast.
Und ist halt die Kindergartenübung. Genau. Wir reden ja jetzt vom Ernstfall. Als das rauskam, ganz ehrlich, war schon eine absolute Ansage. Ne? Also da sind ja zwei Tracks, ne, die mit...
Aber du meinst vor allem hier, wie heißt der nochmal?
Ja, genau.
I'm the man,
genau. Und da meine ich aber auch, wie heißt du nochmal? Jetzt habe ich einen Hänger.
Bring the noise.
Genau, mit Public Enemy zusammen, ne?
Ja, beide sind.
Weil ich war gerade irgendwie noch dabei.
Mit Public. Ja. Das war auch der Grund, warum ich mir damals eine Public Enemy CD gekauft habe. Und ich war total erstaunt, dass die kein Metal machen. Kein Scheiß. Ohne Witz. Ich hab damals aber, hau raus.
Erzähl. Ja, ich war gerade noch irgendwie in meinem Kopf bei Mordred. So, die hatten früher halt auch so ein bisschen schon so Crossover, Anleihen. Aber irgendwie bin ich mit Mordred nie so warm geworden. Ich hab jetzt auch nochmal irgendwie reingehört. Ich hab sogar noch irgendwie Scheiben von denen zu Hause. Das war irgendwie nicht das Gleiche, ne? Das war halt einfach ein Tritt in die Eier. Weil das halt vom Sound her genau gepasst hat. Ne? Das war dann auch noch das Video dazu zu sehen, ne? Damals auf Headbangers Ball. Das war einfach mega. Ne?
Stimmt, also die Zeit, war auch richtig
ne?
geil.
Das Video war richtig geil. Ne? Ja. So unter der Eisenbahnbrücke mit Stage Dives und allem dabei. Dann Chuck D irgendwie reingeschnitten, Flavor Flav und so. Das war richtig geil. Ne?
Da gab ein paar geile Videos in der Zeit, oder?
Ja, also danach kam halt auch immer mehr. Ne? Also das war ja auch so ein bisschen, wenn man dann halt so sieht, keine Ahnung, Chromax haben danach halt auch immer mehr so den Sound so gemacht. Da gab es ja auch Tracks, die schon so ein bisschen in die Richtung gegangen sind, dann auf der Alpha und Omega. Das war halt einfach mega, ne? So, das war einfach sowas, wo ich auch gesagt habe, so, da finde ich mich wieder. Ne? Das ist auch sowas, was ich irgendwie cool finde, weil ich habe auch nie verstanden, warum sich die beiden Szenen irgendwie nicht grün miteinander werden. So, ne? Weil viele Sachen hatten Parallelen. Ne? Ich glaube, das war halt auch eher so ein Ding, was so in Europa mehr stattgefunden hat als in Amiland. Ne? Ich glaube, in Amerika gab es da vielleicht eher noch so Verbindungen zu... als das hier so war. Also,
aber ich glaube, dass das schon auch so das ein oder andere Dingen waren halt echt Door-Opener. Ne? Weil du hast dann nachher richtig so eine Crossover-Szene eine Zeit lang gehabt. Da gab es dann auch immer diese Sampler Crossing All Over und so.
Ja, genau.
Wo echt viele Metal-Bands dann kombiniert mit
Judgment Night hier, der
ja, Soundtrack. Ja, mit Onyx, ne? Und Biohazard
war da. Und Cypress Hill, glaube ich. Und,
ja, aber ich meine, ja, hier Biohazard mit Onyx zusammen, das war so, glaube ich, so der Knaller-Song damals.
Nee, der Knaller-Song war ein Slayer mit, ich glaube, Cypress Hill. Aber mag mich jetzt auch irren. Auf jeden Fall war das Slayer. Und als ich gelesen habe, dass Slayer bei einer Compilation mitmachen, ja, natürlich habe ich mir die gekauft. Ja. Ist ja klar. Also wo Slayer draufsteht, ne, da muss ich haben.
Ja, aber Anthrax allgemein auch bei dir richtig viel stattgefunden.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Also ich habe die State of Euphoria bis zum Berserken halt gehört. Ne?
Ja.
Ich weiß nicht, ich glaube, mein damaliger Walkman, der hat geglüht. Ne? Also, wie oft ich im Bus irgendwie gesessen habe und wahrscheinlich alle um mich herum mich gehasst haben. Ne?
Weil du wieder Be All, End All anhattest. Ey, genau. Aber ja, mega geile Platte.
Yeah.
State of Euphoria, super.
Ja, das ist, aber wie gesagt, Anthrax fand ich halt immer gut. Hier ist halt auch nochmal für mich so ein wichtiger Punkt gewesen. Das war so das letzte Album, wo für mich so die Ära Anthrax eigentlich beendet war. So, ne? Das ist ähnlich wie bei Metallica und dem schwarzen Album. Mhm. Sängerwechsel hat stattgefunden.
Ja, genau, richtig.
Und danach war für mich Anthrax
ohne Belladonna war das nicht mehr das Gleiche. Ne?
Also, ja, also das war, ich weiß nicht, also für mich war das so vom Feeling her, als ich die Scheibe danach gehört habe, da habe ich echt gedacht, ich so alles hat. Ne?
Ja, aber das war dann aber, ich glaube, die Sound of the White Noise. Ne? Wann kam die? 92, 93?
93,
die Attack of the Killer Beast, die war ja von 91. Da war aber gerade dieser Bruch.
Für mich hat halt tatsächlich die Persistence of Time am meisten stattgefunden.
Ja, das war ja quasi der letzte Output vor der Attack of the Killer Beast. Die war, glaube ich, von 90
oder so
und die State of Euphoria von 88.
Wobei, ist der Belladonna schon ausgestiegen gewesen, als die Attack of the Killer Beast kam?
Ich meine nicht, aber der hat so gut wie ja nichts gesungen so auf der Attack of the Killer Beast. Also viel hat der Scott Ian gesungen, der Bassist hat, glaube ich, noch ein bisschen was gesungen. Die Live-Songs sind ja mit drauf.
Genau.
Ja, da und der hat eben halt, der Belladonna hat halt die SOD-Songs gesungen, die noch als Cover-Tracks drauf sind.
Ja, das sind ja alles so B-Seiten, man hat ja. Das ist ja so eine Compilation im Grunde genommen. Da waren ja auch, wie gesagt, zwei Songs von SOD, Milk und Chromatic Death. Parasite von Kiss. Auch da, geile Nummer. Ist ein ganz alter Song von Kiss gewesen, den, glaube ich, der Ace Frehley gespielt hat oder geschrieben hat.
Steht auf jeden Fall hier als Writer drin, ja.
Ja, genau. Ja. Und der war damals auf der Destroyer-Tour, haben Kiss den einmal gespielt. Da war so mit tatsächlich eines der härtesten Stücke, was die gespielt haben. Und danach ist er aus der Setlist verschwunden.
Ach, was?
Ja,
Pipeline, ne, ist ein Cover.
Ja, von Trust.
The Shantays.
Oder, ja, genau. Ja, da waren
und The Sex ist von Trust.
Genau. Mhm. Ja. Und Discharge haben die einen Song drauf.
Genau.
Protest and Survive.
Genau, ja.
Der ist auch ein geiler Song, ne?
Ja, mega. Also, sowieso Discharge, geile Band.
Bei der Platte, ich finde halt schon, der erste Song, der ballert alles so dermaßen
Milk.
Kaputt.
Ja, klar.
Milk ist so ein
Hammer-Song. Ne? Und ja, komm, hau raus, sag.
Nein, ist ja deine Baustelle. Ich bin ja immer nur der Emotionsmensch. Du bist der Techniker und der Wissensträger.
Der Techniker. Nein, also dann ist... der Song an sich, der kam ja, glaube ich, wann war die SOD? Jetzt muss ich mir überlegen, 85? 86? Ich glaube 85, meine ich, kann nicht raus.
Ich glaube sogar noch früher. Ich glaube sogar Anfang 80 war das.
Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich meine irgendwie 85, 84, irgendwie roundabout. Und das war ja einer der ersten Songs, aber da war halt mit einem Blastbeat gespielt am Anfang, der Charlie benannte. Und tatsächlich... hast du schon vorher Blastbeats gehört auf einigen Platten? Beastie Boys, 82.
Mhm.
Ne, aber nicht in der Geschwindigkeit.
Mhm.
Und dann auf einmal haben die den Song rausgeknallt und das war schon echt eine Ansage. Mhm. Und als sie den gecovert haben, wie gesagt, mit Anthrax, fand ich den sogar vielleicht noch einen Furz besser als das Original. Muss ich leider sagen. Weil ich fand den Gesang von Belladonna...
Ist er.
Ich fand den einfach nur mega gut. Und dieses Anfangsriff, dieses Lick, ne, boah, das hat mich als Kind tatsächlich total zerschreddert.
Aber das ist eh so ein Ding, ne? Der Scott Ian, der hat halt also der war ja, glaube ich, immer Hauptsongwriter eigentlich. Und der hat es immer geschafft, wirklich geile Riffs zu produzieren.
Ja.
Aber Anthrax war für mich immer
so eine Darf ich einmal kurz reingrätschen?
Ja.
Scott Ian ist eigentlich gar nicht der Hauptsongwriter. Der Hauptsongwriter bei Anthrax ist Charlie Benante. Der spielt sogar noch besser Gitarre als Scott Ian.
Ja, Scott Ian ist ja auch nur in Anführungsstrichen
nur ein Rhythmus-Gitarrist. Ne? Ja, der Danny Spitz hat damals die Lead-Gitarre gespielt, aber der Charlie Benante, der Drummer, der ist ein unfassbar guter Gitarrist. Ja,
hat der Benante hat so viel, so viel Songwriting?
Der hat, glaube ich, die komplette, die danach kam, die Sound of the White Noise.
Ja.
Ich glaube, der hat da alles drauf geschrieben tatsächlich.
Okay, krass. Ja.
Meine ich mal gelesen.
Dachte, dass der Scott Ian auch immer so stark involviert
der gewesen wäre. Der hat auch halt, nachdem die Spreading the Disease gemacht haben, da haben die ja für SOD hat er ja angefangen, Sachen zu machen. Der hat ja diesen Sergeant D, diesen Trooper, er da irgendwie entworfen und hat dann zusammen mit dem Charlie Benante, dem Billy Milano und dem Danny Licker, genau, von Nuclear Assault, der auch früher bei Anthrax gespielt hat, haben ja zusammen SOD gemacht. Und da hat er tatsächlich ein paar Songs geschrieben, aber halt eben auch immer in Kooperation mit dem Charlie Benante.
Okay.
Aber also ich muss ehrlich sagen, also ich finde den von SOD immer noch am besten. Okay. Ich finde den immer noch besser. Ja. Das ist halt auch einfach damals ein Album gewesen, wie du gerade auch schon gesagt hast, mit dem Blastbeater, das ging halt einfach echt mega ab.
Ne? Ja, ja.
Kann ich auch immer noch gut hören. Ja, gefällt mir einfach.
Ja, und hier, wo wir da bei Bring the Noise waren, ne? Ich hatte da auch mal nachgeguckt, da hat der Charlie Benante ja auch die Lead-Vocals gemacht bei dem Track, interessanterweise. Da war ja der, wie gesagt, die Jungs von Public Enemy, aber das... Scott Ian war auch dabei, aber die Haupt-Lead-Vocals hat der Charlie Benante gemacht, der im Übrigen auch das Schlagzeug eingespielt hat und die Drums programmiert hat und die Samples auch gedengelt hat, der Typ.
Krass.
Also ja, der ist schon, oder ja...
War, ist
einfach ein guter Typ, der kann das.
Ja. Aber gerade, wo du auch gesagt hast, so mit Sergeant D., das war halt auch bei Anthrax immer mit dem Nordman, ne?
Ja, ja,
geil. Das Männchen, ne? Das ist halt auch super lustig gewesen. Ich fand halt auch immer so die ganze Attitüde, die Anthrax so verkörpert haben, auch nicht so dieses...
sich nicht zu ernst nehmen.
Auch nicht unbedingt so, sich so zu uniformieren, wie alle das eben halt auch zu der Zeit halt machen mussten, sondern halt auch irgendwie mit bunten Hosen aufgetreten sind.
Hawaii-Hemden und so.
Ja, ne?
Ja, geil.
So, das fand ich halt einfach total sympathisch und authentisch so. Und glaube ich, hat im Endeffekt halt auch dazu geführt, dass die halt diese Sachen gemacht haben, wie sie gemacht haben, halt auch mit den Kollaborationen und fand ich halt einfach sehr erfrischend, so zu der Zeit.
Ich überlege gerade, wo kommt Public Enemy her? Anthrax sind ja New Yorker.
Ja, es ist Westküste, meine ich.
Okay.
Ja.
Deswegen, da hätte mich mal interessiert, wie dann damals der Kontakt zustande gekommen ist.
Ich meine, es ist Westküste. Ich glaube, die sind
Long Island.
Ach so, ja. Ich,
Long Island, New York.
Ich muss, das muss ich mal einmal nachschauen. Ob ich
noch das erklärt es dann natürlich.
Ja. Aber die sind doch auch zusammen auf Tour gewesen sogar. Ich glaube... Ja.
Aber erst danach, oder?
Danach. Ich glaube, 92 oder so.
Oder ist es, ist nicht sogar davor gewesen?
Ich weiß
und das
nicht.
Ist dadurch zustande gekommen? Ich weiß es nicht mehr.
Kann auch sein.
Ich habe da mal irgendwas gelesen. Ich wollte halt auch immer, ich habe da jetzt auch nachgesucht, so nach der Biografie von Scott Ian. Ich bin zu faul, die auf Englisch zu lesen, muss ich gestehen. Ich wollte jetzt noch mal gucken, ob ich die noch irgendwo mal auf Deutsch irgendwie kriege. aber ich glaube, es wird auf die englische Version hinauslaufen. So, ja. Mal gucken.
Also muss ich ja doch mal hier rechts rüber gucken zum Nils. Der ist ja der Freund des guten Trash-Metals. Da würde mich doch mal interessieren, weil wir haben ja jetzt schon so ein bisschen, man kann ja schon erahnen, dass wir Anthrax gehört haben und mögen.
Lieben.
Und von Nils kam da sehr wenig, außer so ein paar Facts. Weil er hier unser Notebook-Beauftragter ist.
Ja, was soll ich sagen? Also Anthrax hat bei mir so weit stattgefunden, dass ich halt...
mal gehört hast, nee, dass es so eine Band gibt.
Nee, ich habe den Namen schon mal gehört.
Nein, Kampfstoff, nein. Nils Branderreger.
Ich habe tatsächlich mir die... Ich sag mal, die alten Sachen, wo du sagst, die Sachen, die dir viel bedeuten, tatsächlich erst gehört, nachdem ich eine sehr große Liebe zu John Bush halt entwickelt habe. Ah, und cool. Ich habe, also ich liebe bis heute die We've Come For You All von Anthrax. Mhm. Die liebe ich halt unfassbar, weil ich halt John Bush halt als Sänger so geil finde. Ich verstehe aber genauso ja, ja. auch, wenn man halt auf einmal mit einem Belladonna aufwächst und dann John Bush vorgesetzt kriegt, der ja eigentlich immer, naja, wenn man von heute rückwinkt, der ja eigentlich immer eher ein rockiger Sänger war. Ja,
I'm a Saint, also das.
Ohne Scheiß. Sänger. Ja, ohne Scheiß. Ne? Also auch die ersten Amorous Saints sind mir tatsächlich auch zu rockig, muss ich sagen. Aber so die letzten 2-3 Scheiben finde ich sehr, sehr stark von Amorous Saint. Und ich habe tatsächlich erst dann danach angefangen, mal so ein bisschen halt alten Kram zu hören. Hm. Und ich habe dann tatsächlich, glaube ich, auch erst, das ist auch mega spät gewesen, ich glaube, ich habe 2003 war ich auf dem Full Force. Und da haben Anthrax gespielt. Und das war, glaube ich, die erste Tour, die sie wieder mit Belladonna
gespielt
haben.
Ja, das kann sein, ja. Ungefähr, ja, ja.
Und ich dachte mir nur so, wer ist die alte Frau da auf der Bühne?
Boah. Ja, aber ich glaube, der hat auch ein paar Jahre mehr auf dem Buckel als der Rest der Band.
Absolut. Ja, ja, ja. Und ganz ehrlich, und ich war so enttäuscht, ne?
Dass sie nicht ihren BH ausgezogen hat?
Nein, ich war so enttäuscht, weil ich halt die Vocals von John Bush so geliebt habe.
Ja, und dann siehst du dieses Busenwunder da oben, ne? Verdorch nochmal.
Und dachte so, boah, was eine Kacke. Ne?
Ja,
und gut. Im Nachhinein habe ich mich damit auch so ein bisschen arrangiert. Man muss ganz klar sagen, wenn ich mir so die alten Platten anhöre, sind da auch wirklich auf den Platten geile Songs drauf.
Ja,
leider muss ich immer sagen.
Du darfst nicht vergessen, also die hatten oder haben einfach einen ganz eigenen Stil.
Du kannst
mit auch mit anderen,
Sachen vergleichen.
Genau. Überhaupt nicht. Also du kannst die weder mit Metallica, Testament Megadeth oder so, du kannst sie nicht in eine Tonne werfen.
Du hörst halt, also selbst wenn ich jemand, also ich, ja. ich, der die alten Sachen nicht kennt, ich kann sofort hören, dass Anthrax ist.
Du hörst halt sofort.
Genau. Und das ist halt, finde ich, ein ganz klares Alleinstellungsmerkmal. Mir fällt gerade ein, doch, ich kenne noch die Szene aus El Bunny, die kenne ich noch.
Die ist geil.
Die kenne ich auch noch. Aber tatsächlich muss ich jetzt sogar sagen, ich finde tatsächlich die Doppel-CD, die damals mit John Bush aufgenommen haben, wo sie die alten Songs gecovert haben.
Boah, die habe ich gar nicht gehört.
Die fand ich allein deshalb mega geil, weil die alten Songs halt 1:1 gut produziert waren.
War das diese Live-Platte oder
Das war eine Best-of-Studio-Album, wo sie dann eine Doppel-CD mit John Bush halt die alten Songs gecovert haben. Wow. Und dann stehe ich auf einmal vor dem alten Mann auf der Bühne und denke mir so, ich finde das
alten Dame.
Nicht so geil. Ne? absolut nachvollziehbar, aber ich merke ganz klar auch, also ich kann es verstehen, wenn man damit aufwächst und dann sagt so, wer ist der denn? Und andersrum werde ich halt mit dem Belladonna einfach nicht warm.
Aber du hast aber auch viele Leute, weil auf dem ersten Anthrax-Album hat ja auch noch ein anderer Sänger gesungen. Ich habe jetzt den Namen. Da habe ich den Namen vergessen. Full
of Metal, ne?
Ja, genau. Ich weiß nicht mehr, wie der Knabe hieß tatsächlich. Da gibt es ja auch super viele Leute, die dann sagen, genau wie bei Metallica, Kill Em All, danach kam nur Müll und
Neil
so ist das.
Turban oder so ähnlich?
Warte mal.
Der war von 81 bis 84
dann
dabei.
Ist er das. Ja, genau. Dann,
und 84 war dann noch Matt Fallon.
Nee.
Sonst halt John Bush, ja klar. Der war ja zweimal dabei. Und dann noch Dan Nelson.
Aber ich glaube, mit dem haben die kein Album gemacht. Die haben irgendwie was produziert mit dem Typen, aber das nicht rausgebracht aus irgendwelchen, keine Ahnung, was ich Gründen. Ich glaube, das war dann, bevor der Belladonna wieder eingestiegen ist, war der Knabe dann dabei. Die haben tatsächlich irgendwie ein Album aufgenommen, wurde, ich glaube, auch nie released. Aber hier dieser Neil Turban, der erste Sänger oder Turban oder was weiß ich, wie der Typ da heißt, keine Ahnung, er gibt super viele Leute, die sagen, das war die einzig wirklich gute Anthrax-Platte, sowohl musikalisch als auch vom Gesang, und danach haben die nur Scheiße gemacht. Also das habe ich schon sehr, sehr oft gehört.
Gut, aber auf die Meinung, das ist immer, weißt du, immer dieses Rumreiten auf...
Ja, aber du reitest hier auf der alten Dame rum, ne?
Ja. Aber das war später. Ne?
Also das dann sie war gut gekleidet.
Naja, weiß ich nicht. Aber in dem Moment ist es ja eigentlich genau. Also so hast du ja sonst immer der Standard-Underground-Spruch ist ja immer, ja gut, aber die beiden Demos waren besser. Ne?
Das ist ja dann meistens
so. Ist der absolute Standard-Spruch. Ja, die sind halt ganz cool. Du findest sie jetzt halt geil, aber ich habe damals noch die ersten beiden Demos mitgekriegt und die waren viel geiler.
Ja, und ich war bei einer Show, weißt du, von 20 Leuten.
Genau.
Und da habe ich nur das erste T-Shirt.
Und das war intensiv.
Und da hat damals, hier der Sänger mir noch vor die Füße gespuckt. Und
genau. So. Also, mitten ins Gesicht.
Ja, genau. Küsschen links und rechts.
Genau. Ja.
Küsschen ein bisschen, genau.
Also von daher muss ich auch sagen, zündet die Platte auch bei mir, muss ich sagen, tatsächlich nicht wirklich. Ne? Weil die...
Shame. die Gesichtszüge verengen sich hier.
Das ist halt genau das Gleiche. Das hat aber nichts mit N-Tracks zu tun. Das hat, finde ich, generell was so mit Compilations zu tun. Die findest du, wenn du die Band geil findest, kaufst du dir halt auch so eine Compilation. Und wenn das der richtige Moment ist, ist die Compilation genau das, was du brauchst. Ich sag mal, ne, das hast du auch bei Bolthrower gehabt, als die damals die Compilation rauskam, die Who Dares Wins.
Ja.
Das war halt eine perfekte Kombination aus, ich glaube, ein oder zwei neu aufgenommenen Songs, alten Songs und Live-Songs. Und das Ding hat einfach funktioniert. So, wenn du von außen aber jemand diese gibst, ist sie total inkohärent. Weißt du, was ich meine? Und das ist halt hier auch. Wir sind durch schon, ne?
Wir haben schon 20 Minuten labern über N-Tracks durch und haben eigentlich noch gar nichts gesagt.
Ja. Oh, Fun schlimm, Fact! Ey. 500.000 Einheiten von dieser Platte wurden alleine in den USA verkauft. 50.000 nur in Kanada. Und du sagst, die war nicht gut.
Ja, dann gehen wir noch mal einmal kurz durch. Nils.
Zur Seite.
Ja, von mir geht's den Daumen hoch, definitiv.
Ja, höher geht gar nicht mehr.
Ja. Gleiche nach oben.
Dann würde ich sagen, viel Spaß da draußen mit der Platte und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao. Ciao.
So, und wir sind nochmal zurück. Wir haben nämlich was ganz Wichtiges vergessen.
Weil wir immer wieder dumm sind.
Ja, aber so ist das halt. Wenn man Gäste da hat, auch ohne Gäste können wir das nicht.
Meinst du, sollen wir noch einen Song auf die Playlist tun, oder was?
Ist wahrscheinlich besser. Chris, hättest du einen Song?
Ja, ich habe gehört,
du hast einen Lieblingssong.
Ja, ich habe einen Lieblingssong.
Der weißt du, jetzt wieder eingefallen.
Ich weiß, das ist unheimlich wichtiger. Ah, geil, ey, Altersdemenz. Okay, es ist N-Trax, Bring the Noise. Ja, den packe ich mit drauf.
Public Enemy.
Genau.
Geiler Song. Ja, dann packen wir den da drauf.
Und nochmal tschüss.
Nochmal tschüss.
Tschüss.